Verrückt. Ein Podcast über alles mit Psych am Anfang. Bist du nur traurig oder schon depressiv? Bist du genervt oder hypersensibel? Wie viel Alkohol ist eigentlich zu viel? Und wer bestimmt, was normal ist? Dr. Jakob Hein weiß es auch nicht, aber er versucht es wenigstens in seinem Podcast herauszufinden. Das ist Verrückt.
Hallo, mein Name ist Jakob Hein. Und das ist verrückt. Und ich habe heute bei mir einen Gast, eine Gästin eigentlich, die ich schon sehr lange kenne. Und unglücklicherweise arbeiten wir auch zusammen in derselben Praxis. Aber ich habe meine Gästin als eine Person kennengelernt, der das so weit gleichgültig ist, dass sie jetzt nicht aus Ergebenheit vor mir irgendwie Sachen sagt, die sie, die sie irgendwie in Misskredit bringen können. Das hängt auch damit zusammen, dass sie gar keinen Misskredit bei mir bekommen kann, weil ich sie so schätze. Und ich begrüße heute ganz herzlich bei mir Maren Bartenstein. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Maren, schön, dass du da bist. Wie ist denn das? Du arbeitest, du bist Ergotherapeutin?
Ja.
Du bist, warte mal, du bist doch sogar eine Bachelor.
Nee, Master.
Also erzähl mal, Master of Ergotherapy.
Genau, Master of Occupational Science, ja.
Wo hast denn du deine, also du bist, erzähl mal, du hast welche Schule hast du abgeschlossen? Wie ist denn das dann zur Ergotherapie? Weil, also wie hat sich das entwickelt?
Oha, ja, das ist schon ein langer Weg. Also genau, ich habe mein Fachabitur gemacht für Sozialwesen und bin dann an die Wannsee-Schule gegangen. Das ist eine Schule hier für Ergotherapie und habe da mein Staatsexamen für Ergotherapie gemacht und schon nebenher angefangen, im Dual, im Bachelorstudiengang zu studieren, hier an der ASH.
Und alles Salomon, genau. Universität mittlerweile, glaube ich.
Ja, weiß ich gar nicht genau, aber könnte das,
ja.
Ja, okay, gut. Genau, und da habe ich so meinen Bachelor in Ergotherapie gemacht und dann brauchte ich eine Pause vom Studieren und habe letztes Jahr meinen Master in Occupational Science gemacht, in sozusagen Gesundheitsforschung und Therapiewissenschaften.
Genau, in Rostock war das, wenn ich mich recht erinnere. Genau, und wir arbeiten seit längerem zusammen und du bist eben Kollegin bei mir in der Praxis und mir ist dann irgendwann ziemlich am Anfang unserer Zusammenarbeit bist du mal auf mich zugekommen und hast gesagt, ja, also wenn du so schriftliche Sachen vorbereitest, da wäre es ganz gut, wenn ich mir das genauer angucke oder irgendwie so.
Ja, ist spannend. Ich kann mich an diesen Moment tatsächlich noch erinnern.
Ah, ja.
Genau.
Ist deswegen spannend, weil ich nicht.
Ach so, ja.
Erzähl mal.
Naja, es ist ja so, dass das für mich ja immer schwierig ist, Texte zu verfassen, beziehungsweise Texte zu verfassen gar nicht schwierig ist, aber die Rechtschreibung ja sehr problematisch. Und zu jemandem hinzugehen, den man in dem Moment, jetzt kennen wir uns ja total gut, jetzt ist es nicht kein Problem mehr, aber den man in dem Moment noch nicht so gut kennt und da hinzugehen und zu sagen, Entschuldigung, aber also meine Berichte sind okay, aber die Rechtschreibung ist schlecht, ist schon auch immer so ein schwieriger Schritt gewesen, genau.
So eine Selbstoffenbarung,
ja,
ja auch, oder? Also, dass man dann plötzlich irgendwie sagen muss, ich habe eine ziemliche Schwäche oder so, ja.
Genau, ja. Genau, also darum konnte ich mich daran erinnern, weil das auch immer bis heute mit Aufregung verbunden ist, also gerade im professionellen Rahmen jemandem das so zu sagen. Also einfach zu sagen, ey, ich weiß, dass ich gut bin, aber ich Rechtschreibung kann man bei mir einfach völlig knicken, so.
Und da du dich erinnern kannst, wie habe ich reagiert? Also habe ich irgendwie, ich hoffe, dass ich nichts Schlimmes gesagt
nein,
habe.
Nein. Du hattest damals schon einen Bericht von mir gelesen, meinen ersten. Und du hast damals reagiert und meintest, ach, das erklärt einiges. Also es war wirklich so ein, und du meintest dann, du hast gesagt, glaube ich, du kriegst jetzt ein Sinnbild für sozusagen Leserechtschreibschwäche oder Legasthenie. Also weil es sozusagen für dich so das erste Mal so richtig vor Augen war, wie das aussieht. So
ja.
In dem Sinne.
Genau, das heißt, jetzt ist die ganze Pointe der Sendung ist verdorben. Du bist, du leidest an Legasthenie. Du bist eine Person, die aber sehr viel liest. Also das so kenne ich dich auch. Also du liest durchaus gerne auch und du bist auch ein klassischer Bücherwurm eigentlich. Aber du hast Riesenprobleme, Rechtschreibung zu verstehen. Wann ist denn dir das mal oder wem ist denn das mal aufgefallen oder wie ist denn das?
Also lesen, genau, Leseratte bin ich tatsächlich. Laut vorlesen finde ich immer übrigens noch einen totalen Graus. Also auch da merkt man's. Das ist relativ früh aufgefallen. Ich wurde in der 2. Klasse von meiner Deutschlehrerin damals noch in, da war man sich unsicher, wie das ist, ob ich jetzt nur eine Lese-Rechtschreibschwäche habe oder ob ich allgemeine Lernbehinderung habe. Und dann wurde ich zum so einem Test auf so eine Sonderschule geschickt für einen Tag. An den Tag kann ich mich zum Beispiel auch noch sehr gut erinnern. Da hat mich damals der stellvertretende Direktor persönlich hingefahren, weil meine Mutter krank war. Und dann haben
der stellvertretende Direktor der in der Grundschule, ja, nicht der Sonderschule, genau.
Ja, eigentlich sollte es meine Mutter machen, aber die war krank an dem Tag und dann wurde das übernommen, weil es so wichtig für die Schule erschien, dass ich diesen Test mache. Und dann ist da rausgekommen, dass ich sozusagen nur eine Leserechtschreibschwäche habe oder Legasthenie. Genau, und nicht in irgendeiner anderen Weise sozusagen Lernprobleme habe.
War dir das bewusst, dass worum das geht? Also war dir bewusst, dass das dann vielleicht nicht das letzte Mal ist, dass du zu dieser Schule fährst, wenn du da jetzt einen schlechten Tag hast oder so?
Nee, habe ich auch. Also war mir gar nicht bewusst und ich wusste auch überhaupt nicht, was an dem Tag auf mich zukommt. Also zumindest jetzt aus der Erinnerung, die ich jetzt habe, ich kann mich nicht daran erinnern, was da, wusste auch nicht so richtig, was da auf mich zukommt. Es wurde einfach gemacht und dann wurde irgendwann mir gesagt, okay, ich gehe jetzt bekomme zusätzlichen Förderunterricht.
Wie erklärst du jemandem anders deine Rechtschreibschwäche? Also Lese kann man bei dir nicht mehr im engeren Sinne sagen, also laut vorlesen nein, aber deine Rechtschreibschwäche. Also du bist, also genau, ich meine jetzt nicht, wie du erklärst sozusagen, aber was ist deine Vermutung, was passiert in deinem Kopf oder was passiert in deinem Kopf nicht?
Ha, spannend. Ich weiß gar nicht manchmal so genau, wie ich das erklären soll. Ich kann einfach immer nur sagen, ich sehe tatsächlich das Wort so, wie es eigentlich richtig dastehen würde und habe aber Fehler drinne. Also es ist wirklich, ich schreibe einen Text oder einen Satz und dann war dieser typische Satz, den ich dann immer gehört habe, war: Maren, lies mal genau, was du geschrieben hast. Und dann habe ich gelesen, genau das, was ich geschrieben habe. Aber was sozusagen schon in meinem Kopf eigentlich richtig war, ich erkenne tatsächlich die Fehler nicht mehr.
Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, Hund mit T schreibst, dann liest du es, als ob es ein D hätte.
Genau.
Also du weißt auch, dass das richtig ist mit dem D.
Genau, aber ich erkenne nicht, dass ich ein T geschrieben habe.
Ja.
Und bei Hund, das ist jetzt relativ einfach, aber bei Wörtern wie Rhythmus oder Xylophon oder sowas, Orchester, wo so ganz viele komische Buchstaben aneinandergereiht sind, das kriege ich nicht hin. Also das schreibe ich auch jedes Mal anders oder ich google es aktuell, wie man es schreibt.
Was ich sagen wollte, das heißt aber, wenn du jetzt, wie lange brauchst du, um ein Buch zu lesen? Also bist du eine relativ schnelle Leserin oder eine besonders langsame Leserin?
Nee, wenn ich alleine für mich lese, bin ich eine relativ schnelle Leserin.
Das heißt ja, deswegen frage ich so, ne, die schnellen Leser, die lesen ja die Worte gar nicht mehr Buchstabe für Buchstabe, sondern die nehmen ja nur den Gesamteindruck von dem Wort auf. Also jetzt Orchester ist dann eigentlich nur das große O, dann so ein bisschen so eine komische Zwischengipfel in der Mitte und dann endet so. Also so liest ja der schnelle Leser.
Genau.
So ein Wort.
Es gibt ja so Texte, wo manchmal so nur der erste Buchstabe und der letzte Buchstabe bestimmt und alles zwischendrin wurde falsch. Das geht ohne Probleme, das kriege ich ohne Probleme zusammengesetzt, weil das für mich, weiß ich, also da ist einfach klar, was da für ein Wort rauskommen soll.
Das ist für dich das Gleiche.
Genau, das ist
also
für mich das Gleiche.
Also wie der richtig geschriebene Text sozusagen, genau. Ich hatte mal so ein Kinderspielzeug, das war das war so eine, ich glaube, Kaugummi-Zigaretten oder so, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und da stand dann eben drauf Mirdehau. Also, und sah genau aus wie Marlboro und man hat es auch komplett als Marlboro gelesen, aber das stand eben nicht da, aber man hat es überhaupt nicht sozusagen so wahrgenommen, weil das war natürlich auch mit dem Rot und dem Weiß und den Buchstaben genauso gezogen. Ah nee, das war ein Scherzfeuerzeug, was dann Wasser gespritzt hat, genau. Und da stand dann Mirdehau drauf. Ja, genau. Das heißt, in der zweiten Klasse hat deine Deutschlehrerin gesagt, oh, das Kind kann ich lesen und also da hast du wahrscheinlich Hund noch mit T geschrieben oder so in der zweiten Klasse. Und dann hat sich herausgestellt, du hast eine Leseschwäche. Aber wie ist es, wie hat sich denn das von innen heraus angefühlt? Also du warst ja einfach, ich meine, ein kleines Mädchen, was nicht schreiben kann, oder?
Ja, genau. Und ich bin auch jetzt ein großes Mädchen, was nicht schreiben kann, aber
Es grenzt schon ans Frauenhafte bei dir, muss man sagen, ja.
Verdammt. Es fühlt sich als Kind fast genauso an, wie es sich jetzt auch noch anfühlt. Es ist immer damit verbunden, dass man so eine Schwäche so halb offen vor sich herträgt. Also das ist ja nichts, was sichtbar ist. Also ich habe jetzt nicht irgendwie irgendwas, wo es direkt auf den ersten Blick als sichtbar ist, aber es ist immer was in einem drin ist und man immer das Gefühl hat, es gibt etwas, was ich so gar nicht kann, wo ich so richtig schlecht drin bin. Und das ist schon was im Verlauf von der zweiten Klasse immer weiter sich entwickelt hat. Also ich wurde dann ja einfach auch nicht, bis zur vierten Klasse habe ich keine Noten in Deutsch gekriegt. So, ne? Also aufgrund dieser
das
Sachen.
Das merken ja die anderen in der Klasse auch, oder?
Na total,
also,
genau.
Also
die anderen merken das, dann war ich immer diejenige,
also das ist auch nicht positiv. Also die sagen doch nicht, hurra, Maren kriegt keine Noten. Die denken doch alle, da ist irgendwas nicht in Ordnung.
Genau, und dann war ich auch immer diejenige, die als ich dann Noten gekriegt habe, bei Diktaten sozusagen extra Zeit gekriegt habe und vorne mir extra leise, langsam das vorgelesen wurde.
Lies doch nochmal.
Genau, lies doch nochmal. Vorlesen war in der Schule auch der Graus, dieses laute Vorlesen, Maren, und da bin ich schon das erste Mal völlig, da habe ich schon Panikanfall gekriegt, bevor ich das erste Wort gelesen habe. Also das kommt dann noch dazu. In der Grundschule war das kein Problem. Die Kinder sind damit groß geworden, ja, mit mir in der ersten Klasse. Also da habe ich gar nicht, das war für die dann irgendwann auch ein bisschen mit normal, dass das so ist. Ich bin ja nicht direkt ins Fachabitur gegangen, sondern bin dann weiter auf eine Realschule. Da war das schon ein bisschen schwieriger. Also in der Pubertät, so können Jugendliche einfach auch fies sein. So, ne? Das passiert halt einfach.
Man sagt es dann so, also ich finde, wir sind jetzt gerade so, ja, man sagt das so, aber auf der anderen Seite gibt es ja dann auch Opfer und da deswegen ist es dann nicht mehr okay. Mhm. Also, dass sozusagen Menschen sich pubertär verhalten, stimmt, okay, so, aber das sollte möglichst immer gut, also so, dass keiner drunter leidet, ja.
Genau, das hat auch, so wie in vielen Momenten meines Lebens, dann gebraucht, bis die Mitschüler sich auch daran gewöhnt haben. Ich hatte damals das Glück, dass ich nicht alleine in der Klasse war. Es gab jemand Zweites, der das auch hatte. Sodass sich das dann auch eingependelt hat.
Und ihr habt dann immer, einer hat festgehalten, der andere hat den verprügelt oder so.
So ähnlich, nein. Genau, aber ja, es ist halt, also die mir haben tatsächlich weniger die meine soziale Umgebung Probleme gemacht, als dieses tatsächlich so, ich auf den Zeugnissen 5 und 6 stehen zu haben. Also ich habe wirklich mehrere Zeugnisse, auf denen eine 6 in Rechtschreibung steht. So, und das ist schon so, wo man denkt so, krass, also eine 6, das ist nur eine Teilnote von dem Fach Deutsch, so, aber da also steht eine pure 6. So.
Und du hattest dann Lesen 2, Rechtschreibung 6 oder wie lief das dann?
Genau, ich hatte in mündlicher Mitarbeit eine 2, in Texte verfassen auch eine 2, weil es da um das reine Texte verfassen ging und in Rechtschreibung eine 6. Lesen weiß ich gerade gar nicht genau, sodass ich immer irgendwie mich so eine auf eine 3 gerettet habe.
Wow, genau. Okay.
Ja.
Okay. Und wie ist denn, genau, also das heißt, dann findet man immer auch jemanden, der, aber das heißt, was ich glaube, meine Frage ist so, oder ich habe, glaube, 2 Fragen auf einmal, deswegen ist es gerade so schwer. Aber das heißt, dein Problem war im Wesentlichen, dass jederzeit das eben sichtbar gemacht werden kann, was mit dir los ist.
Ja. Und dass man da auch Erfahrungen gemacht hat, also bis ins hohe Alter.
Ja, stimmt. Wir begrüßen heute Maren Wartenstein, 90 Jahre.
Genau. Ins höhere Alter, nein. wo Leute einem das auch immer gespiegelt haben. Also ich kann mich an eine Praktikumsanleiterin erinnern, die dann irgendwann mal sagte, naja, aber das geht ja nicht so, man, das ist ja also das, was du hier am Praktikumsbericht, das ist ja das, was du an Leistung bringst. Und dann dachte ich so, nee, also stopp mal, das ist ja nicht meine Leistung. Also es ist ein Teil meiner Leistung, ja, aber das ist ja jetzt nicht meine allgemeine Leistungsfähigkeit. So, und das sind schon so Momente, wo ich immer noch auch denke, so, boah, Wahnsinn, so.
Aber das heißt, wo sie dich dann auch kriegt.
Ja,
also so total. Sozusagen, also das heißt, das ist eine Verletzlichkeit. Also was sie sagt, ist meiner Meinung nach, aber ich bin eben zum Glück nicht betroffen, sehr dumm. Aber wo bei dir passiert was anderes. Mhm. Also sozusagen, du denkst einerseits, das ist sehr dumm, aber andererseits tut's ja auch weh.
Ja, genau. Und es ist einfach auch der Punkt, wo man mich natürlich immer wieder kriegen kann. Also ich kann bei vielen Menschen in der Zwischenzeit auch, zu denen ich eine gute Beziehung habe, wenn die mich auf so Fehler, die auch lustig sind, aufmerksam machen, ist das überhaupt gar kein Business, so, ne? Aber wenn das dann halt so in so einer Bewertung von der Leistung reingeht, wo ganz andere Sachen auch eine Rolle spielen und nicht, ob ich jetzt Hund mit D oder mit T geschrieben habe, so, dann finde ich das, da kriegt man mich immer total, ja. Ja.
Ja. Genau das, und ich wollte so, genau, und dann gibt's eben noch diese Bewertung durch andere, also das andere dann, dass jemand irgendwie denkt, dass du dumm bist möglicherweise, oder? Das kann ja auch schon auch passieren, dass also wenn man jetzt Hund mit T schreibt, dann denkt man erstmal, ist vielleicht auch nicht die Schlauste, so.
Und dann, ja, das ist es tatsächlich, und da kann ich auch nochmal ausholen, ne, also wenn das nach meiner Grundschule damals gegangen wäre, dann wäre ich, obwohl ich ja nur eine Lese-Rechtschreib-Problematik hätte, tatsächlich auf die Sonderschule gekommen. Also man darf sich gar nicht ausmalen, was das für meinen Lebensweg gewesen wäre, wenn ich auf die Sonderschule gekommen wäre. Und meine Eltern haben dann damals sehr dafür gekämpft und haben gesagt, also unser Kind hat Probleme in Lesen und Schreiben, aber sie ist ja nicht in allen anderen Sachen blöd. So, sie kann doch auf einer normalen Schule beschult werden mit zusätzlicher Förderung. Und das war aber damals noch nicht Standard. Also da haben meine Eltern viel gekämpft dafür, dass ich sozusagen auf einer normalen Schule beschult werde. Und das ist auch was sich immer wieder durchträgt. Ne? Viele Menschen denken, wenn man Wörter falsch schreibt, genau das, was du gesagt hast, dass man dumm ist. Und das ist ja einfach nicht der Fall. Es ist einfach nur eine Schwäche, die die leider sehr sichtbar wird in dem Moment. Aber es hat ja nichts mit meiner allgemeinen Intelligenz zu tun. So.
Ja, kann ich sehr bestätigen. Also ich kenne dich als eine sehr intelligente Kollegin, die ich glaube, das ganze Konstrukt von Intelligenz und vor allen Dingen Dummheit ist halt so ganz, ganz schwierig, oder? Also man missbraucht es leider irgendwie aus so einer Wertungsrichtung. Also dass man das nutzt, um jemanden zu bewerten, so als gut oder schlecht, und schlecht ist eben dann eben doof, während eigentlich die gesamte Intelligenz ja entstanden ist, um Menschen zu helfen, dass man eben sagt, okay, wer ist denn hier nicht so, wer kommt denn eigentlich gar nicht mit in der 8. Klasse? Und dass man sagt, okay, dessen Lernniveau ist so ungefähr 6. Klasse, dann sollte der irgendwie eher da ihm geholfen werden. Und dann ist es irgendwie zu so einem Gut- und Schlecht-Ding geworden. Also ich dachte jetzt gerade so, okay, wer ist denn dumm, und eigentlich niemand? Also eigentlich ist dumm ist ja eigentlich nur jemand, der andere Menschen dumm nennt, ja.
Ja, genau. Ja, und man ist nicht garantiert nicht dumm, und aber trotzdem fühlt man, also ist es ja, wenn man das immer wieder als Feedback kriegt, muss man ja aufpassen, dass man das gerade als kleines Kind nicht tatsächlich so inhaliert, ne? Also mir ist es zum Glück nicht passiert, weil ich Eltern und ein soziales Gefüge um mich drumherum hatte, die sozusagen schon darauf geachtet haben, dass ich das nicht inhaliere. Und trotzdem muss man ja sich da gut vor schützen, dass die, wenn die Umwelt einen immer mal wieder auch so bewertet an der Stelle. Und es ist öffentlich, also egal welche Nachrichten ich schreibe oder E-Mails, ne, es ist überall sichtbar an der Stelle.
Ja, stimmt. Das ist ja auch mehr so, ist ja irgendwie durch die Handys und so, ist ja sozusagen die schriftliche Kultur nochmal ein bisschen nach oben gegangen, dass man ja sozusagen, dass man sich irgendwie Messages schreibt. Und ich denke dann, dadurch, dass wir uns eben kennen, denke ich dann öfter auch mal über so Sachen wie Rechtschreibkorrektur nach. Aber das hilft halt so, also jetzt denke ich immer so darüber nach, naja, es hilft mir jetzt gerade zum Beispiel selber nicht die Rechtschreibkorrektur, weil sie jetzt ja das Wort, was sie mir vorschlägt, ist ja völlig falsch. Also so, das, ne, oder? Die Rechtschreibkorrektur Also wenn man eben Hund mit T schreibt, dann schlägt die einem ja was völlig anderes vor, mhm. weil die sich ja gar nicht vorstellen kann, die Rechtschreibkorrektur statistisch ermittelt, mhm. dass man das meint irgendwie. Dann denkt die ja eher, dass man, keine Ahnung, bunt meint mhm. und nicht Hund.
So, genau. Ja. Ja, die bringt mir überhaupt nichts. Also,
ach, das ist ja wirklich.
Also was heißt, bringt mir gar nichts. Aber es ist halt manchmal so, dass die Wörter dann anzeigen, dass sie falsch sind. Dann gucke ich nochmal hin und dann
Ist dann das Gleiche, wie die Lehrerin gesagt hat. Guck, liest dir nochmal genau durch, genau. Maren.
Und dann sehe ich wieder und denke so, ja, keine Ahnung, was da falsch ist. Dann google ich, man entwickelt dann so Lösungsstrategien, also entweder fragt man jemanden, wie schreibt man denn das so, oder ich schmeiße es einmal jetzt nicht mehr ins Wörterbuch, sondern halt irgendwo rein in eine Suchmaschine, so, dann fällt mir das auch auf, wenn ich es richtig angezeigt kriege, da fehlt jetzt irgendwas.
Ach so, aber du kannst einen Satz, der sozusagen, also so machst du das, also dass du einen Satz nimmst, der wo dir irgendwann, oder wo du dir nicht sicher bist, dass du den so googelst und dann schlägt dir sozusagen Google den Satz richtig vor, oder was machst du
nee,
da?
Nee, einzelne Wörter. Also wenn der Computer mir sozusagen anzeigt, dieses Wort ist falsch geschrieben, wie auch immer, ne, dann unterstreicht er. So, dann gucke ich sozusagen manchmal einzelne Wörter nach, wenn ich nicht sofort erkenne, wo der Fehler ist.
Und du kannst dann nicht über Rechtschreibkorrekturen sozusagen vom Textverarbeitungsprogramm gehen und sagen, doch, nimm das. Also das mache ich manchmal. So.
Genau, das geht auch. Und manchmal habe ich aber auch so Kraut und Rüben geschrieben, dass das Rechtschreibprogramm sagt, ja, steht uns leider nicht im Wörterbuch zur Verfügung. So.
Du bist eine Person, die sehr, die, also du hast eine sehr gute analytische Fähigkeit, also du kannst sozusagen Situationen sehr gut benennen und auch so die verschiedenen Akteure so, also deren Rollen so sehen. Also jetzt so ich spreche jetzt und plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, also dass du so merkst, wer nimmt welche Rolle ein und so, da unterhalte ich mich gerne mit dir über Sachen. Wenn du aber schreibst, wirst du manchmal ganz verdreht irgendwie, oder? Also dann denke ich immer so, was ist denn jetzt mit ihr wieder los? Also dann hast du so eine, so irgendwie wie so, dann, dass ich dann, ich weiß auch nicht, was dann los ist. Also dann hast du das Gefühl, du setzt dir so einen komischen Hut auf irgendwie und dann wird es ganz kompliziert und viel einfacher wäre es, also du kannst es ja viel einfacher formulieren und dann im Schreiben wirst du manchmal ganz verdreht so.
Mhm. Ja, das ist spannend. Meine Mutter hat dann immer gesagt, also Sätze, die ich wirklich verstanden habe, was ich schreibe, da geht es so, kriege ich das gut hin. Und wenn es aber komplizierter wird und ich manchmal so Sachen nicht so richtig verstanden habe, dann fange ich an, so Kraut und Rüben zu machen. Und ich habe auch die Tendenz, so Kilometersätze zu machen.
Ja.
Anstatt irgendwann mal einen Punkt zu setzen, ja, was ja irgendwie einfach wäre. Nein, ich ziehe Sätze über 5 Zeilen.
Ja,
und
aber
länger.
Weil vor allen Dingen, da kommt dann ja auch mhm. oft das Wort das drin mhm. vor. Und dazu, zu dem Wort das, hast du ja eine offene Beziehung. Also du bist, also das ist, ne? Also du hast ja mit beiden das mhm. ein sehr intimes Verhältnis. Aber es ist eben sehr zufällig, wann welches so kommt. Ja. Aber das liebst du, das ist ganz, ganz verrückt, ja, dass du dann so, weil ich dann denke, warum muss denn diese Frau, die das so gut kann, ausgerechnet jetzt, also, aber es ist so, als ob du, also vielleicht sozusagen psychodynamisch irgendwie jetzt auch nochmal so gedacht, als ob du da dir ein Problem auch bereitest. Also als ob du da so, weißt du, als ob du da sozusagen nicht die einfache Lösung suchst, sondern als ob du da nochmal so bestätigst, dass du, also als ob du da irgendwie so eine Lösung für, also weißt du, dass du dir selber da auch irgendwie schadest.
Ja, ich glaube, das hat halt manchmal auch so damit zu tun, dass man in den Momenten natürlich immer ein bisschen unter Druck steht. Also, weil man will es natürlich gut machen. Also, wenn ich mich an den Computer setze und einen Bericht schreibe.
Oder eine Masterarbeit.
Oder eine Masterarbeit, dann... dann hat es immer was mit so einem innerlichen Druck zu tun. Man will ja dann die Sätze besonders gut schon formulieren. Und ich glaube, das ist so der Trugschluss, der sozusagen bei mir dann auch abläuft, da besonders gut nochmal sein zu wollen, weil ich ja weiß, was das für eine große Schwäche ist. Und dann versucht man das irgendwie auszugleichen und dann kommt Kraut und Rübenbrei raus. Anstatt, also ja, anders kann ich
es. Ach so, so auszugleichen im Sinne, dass man sagt, mag sein, dass ich jetzt Hund mit Tee schreibe, zum Beispiel, aber meine elegante Formulierung macht das
genau.
eben wett.
Ja,
oder Beispiel, irgendwie
ja,
so.
Ja.
Ah, okay. Genau. Und dann werden die Sätze so plötzlich so komisch lang
ja.
oder so.
Ja, genau. Und es ist ja. Das, bei der Masterarbeit zum Beispiel ging es, solange ich alleine für mich geschrieben habe. Ja, also es war okay. Und der Moment, wo ich das erste Mal dieses Ding in, zu einer wirklich guten Freundin und Kommilitone von mir in Korrektur geschickt habe, hier so nach dem Motto, lies mal die ersten Kapitel, ja, so, das war irgendwie so, also da habe ich wirklich, glaube ich, 2 Tage gebraucht, die ich das überhaupt losgeschickt habe, weil ich gedacht habe so, oh mein Gott, das kommt zurück und es ist alles rot und alles in Kraut und Rüben und es war wirklich so, das ist mit so viel Aufregung immer noch verbunden, das auch in Korrektur zu geben, weil ich immer denke, da kommt so viel, das kann, das ist bestimmt alles ganz furchtbar und es geht gar nicht und genau, das ist wie, ich war dann in dem Moment, habe ich gesagt, okay, jetzt Pflaster abreißen und fertig, so, ich muss da jetzt durch, ich kann das Ding nicht ohne Korrekturen abgeben, aber es ist das immer
mutig
wieder
gewesen.
Ja, nee.
Oder irgendwie auch so Quatsch, ja.
Ja, genau, es wäre einfach doof, also das wäre jetzt wirklich nicht so ganz intelligent gewesen. Genau, das ist aber immer wieder mit ganz viel Aufregung verbunden. Immer
und du schickst
wieder.
Du schickst es einer guten Freundin so, die du lange kennst und mit der du schon manches Bier getrunken hast so und trotzdem denkst du, dass die was denkst du dann so? Also so in deinem was nicht die Kognition, sondern die Emotion, so was. Was ist dann, also dass sie dich runtermacht und sagt, Gottes Willen.
Was ich, ja genau, oder auch denk, oh Mann, ist Maren, also da kommt's dann wieder, ne? Dieses, oh Mann, ist Maren doof. Also da kommt dann dieses Ding wieder durch. Obwohl ich weiß, dass sie mich so gerne mag, wie ich bin und dass sie das gar nicht bewertet, bewerte ich mich selber an der Stelle schon. Was muss sie denn jetzt denken oder so, ne? Und das ist wirklich, das ist ganz doll drinne an der Stelle. Das, also kommt man auch nur schwer raus. Also wenn Leute viel Korrektur lesen, so wie jetzt du zum Beispiel, du liest ja regelmäßig von mir Sachen Korrektur, da habe ich das nicht mehr. Also da denke ich das nicht mehr. Ja, genau. Also, aber wenn das halt so riesen Sachen sind, wie diese Massearbeit, das hat mich echt, also das Korrekturlesen hat mich, die Zeit dazwischen drin hat mich mehr Nerven gekostet als das Ding schreiben selber.
Wobei die Massearbeit auch ein großes Ding für dich war. Also das war jetzt nicht, das war natürlich auch, also du hast dir damit ja auch was bewiesen.
Auf alle Fälle, ja. Ich habe mir damit was bewiesen. Also sind ja einfach so, wenn man das sich ein bisschen, ich habe nicht so viel Ahnung von den Statistik von Leserechtschreib Klienten so, aber es sind nicht so viele, die tatsächlich es schaffen, so einen höheren akademischen Grad zu schaffen. Und das ist schon was, das ich da zeigen wollte, auch ja, guck, das geht tatsächlich. Ich kann, also man schafft es, auch wenn man Probleme mit dem Lesen und mit dem Schreiben hat. Also ich habe mir selber was bewiesen, mir war es aber auch wichtig, zu beweisen, dass es tatsächlich geht. Also man kann das schaffen, so, wenn man will, so. Ja, anders kann ich es gar nicht sagen.
Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Trotzdem wird dieser Podcast professionell produziert und das verursacht ein paar Kosten. Naja, wenn ihr euch, so wie wir, wünscht, dass es mit Verrückt weitergeht, brauchen wir eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, schreibt uns auf Facebook, was wir besser machen sollen. Aber natürlich helft ihr uns noch mehr, wenn ihr dieses Projekt auch durch Spenden unterstützt. Ihr findet uns auf dem Portal Steady unter Verrückt der Podcast. Jede Spende hilft uns wirklich weiter. Danke. Und jetzt zurück zu Verrückt. Also ich habe das ja bemerkt, also ich konnte dich ja dabei mit meinen bescheidenen Mitteln unterstützen, aber ich konnte es auch nur so verstehen, weil ich dachte, ja, wozu machst du das eigentlich? Also das ändert sich ja eigentlich für dich gar nicht. Alles gut, also ich habe dich ja auch gerne unterstützt, aber es war...
Naja, es war mir schon, also schon auch wichtig für meinen beruflichen Aspekt. Also, ich soll jetzt hier nicht so einen Werbeblock für Ergotherapie machen.
Doch, mach mal. Aber ich
finde es schon auch wichtig für die Ergotherapie, dass wir uns akademisieren und dass es da auch Fortschritte gibt im Bereich der Akademisierung. Und das, also das eine war, ich beweise es mir, und das andere war aber auch, dass ich es wichtig finde, dass die Ergotherapie akademisiert wird und dass ich ja schon auch eine sehr was sagte neulich eine Kollegin zu mir, so Vollblut-Ergotherapeutin bin. Und darum finde ich das schon auch einen wichtigen Schritt, den ich da gegangen
bin. Also auch so ein bisschen dieses, nicht nur talk the talk, sondern walk the walk. Also dass du dann eben so, dass du eben das nicht nur fordern willst als jemand, der, also du bist ja Funktionärin oder du bist eben auch engagiert so als Interessenvertreterin von Ergotherapeutinnen. Und du, genau, dass du dann eben sagst, okay, man kann nicht die Akademisierung fordern und selber nicht hinkriegen.
Ja, genau.
Naja, verstehe. Aber das war, und wenn du jetzt so in diese Imagination hineingehst, in diese emotionale Imagination so, und hast deine Doktorarbeit und deine Masterarbeit erfolgreich bestanden und du hältst sie so hoch und zeigst sie dem, so wem zeigst du das dann? So, was sind das so für Leute, wo du das so das Gefühl hast, hier, guck mal, Master of Occupational Therapy.
Ah, witzig, es gibt gar nicht die Leute, denen ich das zeige. Sie hängt übrigens, also ich habe die Urkunden jetzt aufgehangen tatsächlich, sie hängen über meinem Schreibtisch. Ich zeige sie mir täglich, wenn ich am Schreibtisch sitze sozusagen. Ich kann dir gar keine Person in
den Sinn. Also gibt's jetzt nicht irgendwie Katharina, die dich immer geärgert hat?
Nee, gar nicht.
Oder irgendwie, was weiß ich, Wiebke, der du immer mal beweisen wolltest.
Nee, habe ich nicht. Also nee, das so ein Mensch gibt's gar nicht, wo ich dann am Ende so sage, so ha, nach dem Motto, guck mal, ich hab's geschafft. So, den habe ich nicht.
Und genau, also dann und genau, dann bist du eben nicht an die Förderschule für Lernbehinderte gegangen, sondern bist dann an die Realschule dann weitergegangen und hast dann, du bist dann ans Oberstufenzentrum gegangen?
Ah ja, ich habe einen Schulweg gemacht, der auch viele Umwege hatte. Also ich habe meinen Realschulabschluss mit der 10. Klasse abgeschlossen. Der war nicht so brillant und habe dann schon relativ frühzeitig festgestellt, okay, dass ich irgendwie so im Sozialwesen interessiert bin und habe dann eine Berufsfachschule für Sozialwesen besucht für ein Jahr, wo ich meinen Realschulabschluss nochmal gemacht habe auf Sozialwesen. Das heißt, ich hatte schon so Fächer wie Pädagogik und Psychologie. Und dann habe ich erstmal gesagt, ja, ich habe keinen Bock mehr auf Schule und bin mit 17 für ein Jahr in Schwarzwald gegangen und habe in einer Nachsorgeklinik für chronisch kranke Kinder gearbeitet, weil ich erstmal, mein Schullimit war dann irgendwie erreicht und meine Eltern haben relativ früh die Erfahrung gemacht, wenn Maren sowas sagt, dann zieht die das auch relativ straight durch.
Also dann bleibst du auch dabei,
ja. Ja, genau. Also ich glaube, es war nicht so einfach. Ich bin mit 17 dann sozusagen im Schwarzwald gegangen. Es war auch nicht so einfach, so von Berlin in so ein 300-Seelendorf zu wechseln für ein Jahr. Aber es war.
Aber ein bisschen ging es wahrscheinlich genau darum, oder? Ja. Also ich meine, weiter weg als Schwarzwald kann man von Berlin nicht sein, wenn man in Deutschland bleiben will.
Genau. Und das war ein super Jahr und ich habe in dem Jahr gemerkt, okay, das ist genau das, was ich will. Und auch meine Eltern haben sich dann schon so Sorgen gemacht, so mit Ergotherapie-Ausbildung. Die wollten viele tatsächlich schon, dass man das Fachabitur hat. Was machen wir denn? Und da waren die ersten Bewerbungen dann auch schon gelaufen und ich hatte Absagen gekriegt und sie waren echt schon so, oh Gott, was macht Maren, wenn die wiederkommt? So. Und dann habe ich irgendwie aus meiner eigenen Motivation raus entschieden, dass ich zu meinen Eltern gesagt habe, ich habe beschlossen, ich mache jetzt doch das Fachabitur. Und ich bin damals auf die gleiche Schule zurück, wie wo ich da dieses erweiterten Realschulabschluss auf Sozialwesen gemacht habe und habe mein Fachabitur gemacht. Und das waren die ersten zwei Jahre in meinem Leben, wo mir Schule richtig, richtig viel Spaß gemacht hat. Also es war... Also wenn man heute Freunde fragt, mit denen ich immer noch befreundet bin im Abitur, würde man immer sagen, Maren war diejenige, die alles wusste. Also in Psychologie und Pädagogik der absolute Crack sozusagen vorneweg. Die haben überhaupt nie in Frage gestellt, dass ich irgendwie nicht intelligent bin. Ganz im Gegenteil, ich war immer eine der Klassenbesten vorneweg, weil es mir angefangen hat, Spaß zu machen. Und weil ich diese Schule auch so gerne mochte. Ich glaube, ich war auch immer jemand, der so Beziehungen von Schulen. Also ne, wenn einem ein Lehrer sozusagen wohlgesonnen ist und auf gleicher Ebene begegnet, dann habe ich auch immer besser gelernt. So,
ja, ne? Ja, okay, klar.
Genau. Und das waren die besten zwei Schuljahre meines Lebens tatsächlich.
Ja, war wahrscheinlich auch, genau, ich glaube, dass es eben dann, wenn man so eine besondere Schwierigkeit hat, dann werden einfach die Dinge, die einfach wahr sind, sozusagen nochmal deutlicher. Also wenn einem Lehrer eben respektvoll begegnen, dann lernt man besser. Das ist gilt für alle Schüler auf dieser ganzen Welt. Aber eben im Fall, dass man eben eine Legasthenie hat, wird es dann nochmal so wirkmächtiger oder irgendwie so, ne?
Ja, und es war auch eine Schule, wo wir auch zum Beispiel offen damit hingegangen sind und also auch direkt in den Bewerbungsgespräch und die sofort gesagt haben, es ist ja gar kein Problem und dann gibt es Nachteilsausgleich und das war, also da bin ich so, habe ich so Erfahrungen gemacht, so dass es nicht so viel oder nicht so eine große Rolle spielt. Und ich habe dann ja auch gut gelernt gehabt, Lösungsstrategien wie, ich bin im Mündlichen stark und gleiche meine schriftlichen Noten durch mündliche Mitarbeit aus, konnte ich ja viel besser an den Tag legen dann, auch weil ich es dann auch inhaliert hatte einfach in den anderen Schuljahren. Ja.
Also du hast ja dann gemerkt, dass du manche Sachen ganz gut kannst und ganz gut weißt, so, also dass du dann eben in Psychologie Bescheid weißt und Pädagogik Bescheid weißt und so. Also das ist so nochmal, weißt du, so diese Schwierigkeit oder was, also wie gehst du damit um? Also wie gehst du damit um, dass du Stärken hast? Also das klingt jetzt irgendwie ganz komisch, aber also das ist ja so, du sprachst ja davon, du hast ja auch diese offenkundige Schwäche. Also wenn jetzt jemand irgendwie dich bittet, mal fünf Sätze auf ein Blatt Papier zu schreiben, geht's ja sofort ganz schlecht, weil du denkst, da mache ich garantiert viele Fehler so. Und gleichzeitig bist du ja eine ganz schlaue und gebildete und hast einen Hintergrund und so. Also wie gehst du damit um oder hast du da manchmal das Bedürfnis, jemandem auch zu, also wie gehst du mit jemandem um, der dich herabwürdigen will oder also so, was machst du eigentlich mit deiner Intelligenz?
Was mache ich eigentlich mit meiner Intelligenz? Oh Gott, das ist eine ganz schön schwierige Frage. Ich versuche schon diese Stärke, die ich habe, und das hat ja auch einen Moment gedauert, ehe man so entdeckt hat, was man so für Stärken hat, ne? Also es ist ja, man wurde ja immer so viel damit konfrontiert, was man nicht kann, und es hat dann schon, ich weiß gar nicht,
was. Stimmt, darum geht's dann auch viel, ne? Wenn man eine Legasthenie hat, muss man sich die ganze Zeit mit Rechtschreibung beschäftigen, genau. Was man nicht mag und nicht kann.
Genau, und ich war ja auch nur mit Üben beschäftigt. Ja, also genau, ich ab der zweiten Klasse war klar, dass ich täglich eine halbe Stunde mit meiner Mutter nach einem bestimmten System Wörter übe.
Genau,
und so. Furchtbar. Also ich war nur mit Üben beschäftigt, Lesen üben, Rechtschreibung üben, Texte korrigieren. Also wirklich, mein Leben stand, also gefühlt, das ist Quatsch, aber also gefühlt daraus. So, und dann ist es natürlich
schwer. Man kriegt dann irgendwie eine Extraportion von dem, was man nicht kann. Also das ist so, das ist so, als ob ich irgendwie jeden Tag nochmal Klimmzüge hätte üben müssen. So, das ist, ich will dazu jetzt nur sagen, liebe Podcast-Hörer, ich kann sehr viele gute Klimmzüge, aber
kann ich bestätigen.
Ja, auf jeden Fall. Mega. Aber jetzt irgendwie, das ist irgendwie so die komische Ungerechtigkeit an so einer Lernschwäche, dass man das dann nochmal so dreimal so viel aufs Tablett gelegt bekommt, so.
Genau. Und dann ist es natürlich schwer, auch rauszufinden, was man gut kann. Was die Stärken sind und wo man eigentlich so mehr seine Ressourcen hat. Und das hat schon einen Moment länger gedauert, ehe ich so verstanden habe, so, krass, im Umgang mit Menschen bin ich ja eigentlich ziemlich gut. So, ich kann mich ja auch in Kinder ziemlich cool reinversetzen. Das funktioniert ja total schnell, dass die mich mögen und ich die mag. Also es ist ja nun wirklich, also ist ja auch eine totale Stärke meinerseits. Ja, ich weiß nicht, ich habe manchmal so die Tendenz, so Leuten, die mir, ich sag jetzt mal, eins reinwürgen wollen.
Dumm kommen.
Je nachdem, was die so für eine Position haben. Also ich finde, man muss auch ein bisschen aufpassen, schon dann auch nochmal eine Antwort zu geben. Also ich erinnere mich da an eine Situation, an die dich vielleicht auch noch erinnerst. Das Ende meines Masterkolloquiums war jetzt nicht so, meiner Masterdisputation war jetzt nicht so ganz erfolgreich. Und da wurde mir ja auch nochmal auf den Weg gegeben nach dem Motto, ja, also als Masterstudentin müsste man sich ja deutlich schriftlich besser ausdrücken können als mündlich. Es reicht ja nicht, wenn man hier schön erzählen kann, Frau Bartenstein. Und da habe ich dann schon auch nochmal gesagt, so nach dem Motto, ja, also zumal die um die Schwäche wussten. Ne? Also es war sozusagen so ein öffentliches Reindrücken von eigentlich was Bekannten, dass ich das jetzt hier nicht okay finde, dass man so offensichtlich sozusagen auf meiner Schwäche rumwurschtelt. Aber meistens kommt es bei, also es, man muss dann immer sich entscheiden, investiere ich die Energie, dem anderen jetzt einmal sozusagen du zu sagen, es ist nicht okay, oder lasse ich es einfach bleiben, einfach um zu gucken, weil man die Energie selber nicht los, also dafür investieren will. Also will ich demjenigen, der mich runtergemacht hat, nochmal einen Raum geben und sagen, hey, das ist jetzt aber nicht okay, oder wende ich mich eher den Leuten zu, die mir positiv zugewandt sind und die sagen, hey, es ist doch alles total gut gelaufen. Und das ist immer so eine Entscheidung in dem Moment. Also natürlich höre ich das und im ersten Moment kränkt mich das ungemein, weil ich denke, ja, so beep, dann die Entscheidung aber irgendwann aktiv zu treffen, okay, aber ich habe so viel Anerkennung dafür gekriegt, ich habe so viele Leute um mich drum herum gehabt, die gesagt haben, Wahnsinn, wie ich das so gemacht habe, auch mit dem Hintergrund und so. Und dann habe ich mich irgendwann aktiv dafür entschieden, okay, ich gucke mir jetzt die positiven Leute an und versuche mal dem anderen Typen dazu vergessen, ja. Das war jetzt nicht so ganz die Antwort, aber...
Ja, wobei es irgendwie dann, aber mir fällt nur eben so gerade so auf, es bleibt dann so, ne? Oder es ist eben, das ist dann eben doch immer da. Also es ist eben nicht, also ich meine jetzt so, du hast eben nicht die Möglichkeit oder naja, gut, okay, aber auch weil du dahin willst, ne? Weil du eben auch eine akademische Person werden wolltest, weil du eben auch eben nicht, also weil du eben auch nicht beigibst. Also man sagt ja klein bei geben, aber du hast ja jetzt nicht, was wäre die Alternative gewesen zu diesem ganzen akademischen Gedöns? Was hättest du, ich meine, du weiß ich nicht, also du hättest ja auch einfach
Ich hätte auch einfach Ergotherapeutin ohne akademisches Hintergrund werden können, also bleiben können. Das sind ganz viele meiner ehemaligen Auszubildenden Kollegen haben das auch gemacht und die haben sich dann spezialisiert auf bestimmte Fachbereiche, haben viele Fortbildungen darin gemacht und ja, keine Ahnung, machen ihre eigene Praxis auf oder sowas, ne? Also das ist so ein typischer Werdegang in dem Bereich.
Ja, also und dann hättest du wesentlich weniger sozusagen schreiben müssen oder dann wäre das... Gut, andererseits mit einer eigenen Praxis wäre natürlich dann die Herausforderung gewesen, auch ständig eigene Berichte verfassen zu müssen und so, aber der... Weiß nicht, hätte man dann irgendwie, hättest du.
Genau,
eine
hätte
Lösung
man
gefunden?
Wahrscheinlich auch eine Bürokraft oder sowas eingesetzt, ne? Also die dann sowas einfach Korrektur liest, ja.
Ja. Ja, aber irgendwie, genau, das fällt mir jetzt eben auch so auf, weil das ist ja irgendwie, also in dem Moment, wo dich jemand, also das ist eben wirklich ein wirkliches Reinwürgen, weil in dem Moment, wo dich jemand damit so konfrontiert, in so einem unsachlichen Zusammenhang, also da, wo es Ganze, in dem Moment bist du entblößt, ne? Du kannst dich dann überlegen, ob du dann sozusagen dahin gehst, wo die Leute dich auch nackt gut finden, oder ob du dich wieder anziehst, so, aber du bist also der hat dich eben das ist wirklich eine, also wirklich ganz schön fies so eigentlich, ja.
Ja, total, und da ist man ja dann auch in dem Moment, also egal wie schlagkräftig man manchmal sonst so im Leben ist, ne, das ist der Moment, also du hast es genau richtig gesagt, man steht gefühlt splitterfasernackt vor dem und denkt so, wie kriege ich als erstes meine Klamotten am Leib, bevor ich mich dem wehre, ja. Sozusagen, ja. Ja.
Es ist halt so, also du weißt das, so weil du eben in diesen Themenfeld bist. Das sind ja sehr kleine Menschen, die das machen. Also ja, klar, man ist ja natürlich innerlich unfassbar klein, wenn man also jetzt eine junge Frau in einer Prüfungssituation irgendwie erniedrigen muss. Also das ist ja eigentlich könnte man ja wirklich tiefe Traurigkeit empfinden. Ja. Aber es nutzt dir ja nichts. Ne? Also du bist ja in dem, also du kriegst in dem Moment diese Traurigkeit ab, ne? Im Grunde ist es so ein Vorgang, dass man so seine Kleinheit mal teilen kann mit jemandem anders.
Ja, und das ist ein Lernprozess gewesen. Also das muss man einfach auch klar sagen, ne? Diese Erfahrung habe ich Jahre für Jahre immer wieder gemacht. Also es gibt einfach diese kleinen Menschen, die das nötig haben. Da irgendwann eine aktive Entscheidung zu treffen, okay, also es trifft ein, aber ich wende mich jetzt eher den Menschen zu, die sozusagen näher oder positiver für mich gestimmt sind, ne? Oder das ist eine aktive Entscheidung, die man irgendwann im Kopf trifft. Aber das hat lange gedauert, ehe ich so eine aktive Entscheidung getroffen habe, wenn es nicht sogar so lange gedauert hat, bis zu diesem Master.
Also dann einfach wegzugehen und zu sagen, gut, also dann genau, bleib da mit deiner Kleinheit und mach da dein Ding.
Ja.
Was hättest du dir gewünscht in der Schule? Bezieht sich ja dann auch auf Menschen, die heute mit Leserechtschreib oder überhaupt mit Teilleistungsschwächen oder was auch immer. Also Leute, die eben mit Handicaps einfach in die Schule kommen.
Ja, ich kann es ja jetzt nur aus diesem Leserecht schreiben, aber also ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass es mehr nicht so viele Aufgaben gibt, wo das so ganz öffentlich ist. Also nicht, ich will nicht sagen, dass man versucht, diese Kinder zu deckeln, aber tatsächlich so Integration zu gucken. Also ich glaube, ich hätte mir zum Beispiel lieber von einem Mitschüler helfen lassen, wann was richtig und was falsch ist, weil das irgendwie eine Ebene ist, als immer von der Lehrerin zu hören, falsch. Oder Rücksicht zu nehmen und zu sagen, okay, wir wissen, laut vorlesen ist jetzt, löst eine Panik gefühlt aus. Warum muss man denn Maren laut vorlesen lassen? Oder warum muss jemand mit Dyskalkulie vorne an der Tafel rechnen? Also es ist einfach, das sind ja genau die Momente, wo diese Kinder bloßgestellt werden. Und ich finde, das sind Sachen, die müssen nicht sein. Ich weiß nicht, das funktioniert in vielen Schulen bestimmt auch schon gut, aber es ist halt auch einfach so, dass es in bestimmten Schulen nicht läuft, ne? Und das, was mich...
Okay, meine Erfahrung ist übrigens auch also so an der Stelle so dieses so... da wird da immer irgendein Grund warum das nicht geht. Und es ist eben entweder, ich habe nicht so die sonderpädagogische Erfahrung oder das ist eine ganz alte Kollegin, so die ist noch aus der DDR irgendwie so, also als ob es das da, oder ist das so eine ganz junge Kollegin, die hat dann nicht die Erfahrung. Also irgendeine Begründung wird immer, aber eigentlich sind das, also ich denke dann so heimlich still und leise für mich, aber eigentlich sind einfach schlechte Lehrer oder schlechte Lehrerin, die einfach kein Bock haben, sich darauf einzustellen, dass die Kinder, mit denen sie zu tun haben, einfach individuell sind.
Genau, ja, oder dann ist es die Aussage so, es müssen doch aber alle machen, warum muss es denn jetzt nicht Felix machen?
Genau,
so.
Ja.
Und dann denke ich mir so, ja, weil das für Felix sozusagen eine völlig emotionale Belastung ist, sich da vorne hinzustellen und Mathe zu rechnen, wenn wir irgendwie eine Dyskalkulie diagnostiziert haben. Und das finde ich einfach, also so ein bisschen mehr Individualitätsförderung sozusagen an der Stelle würde ich echt wünschenswert finden. Und das, was mich wirklich auch in meinem Berufsalltag immer wieder auch dann an meine Grenzen stößt, an der Stelle ist so dieses, die wollen alle 2 bis 3 Jahre ein neues Gutachten haben, dass das immer noch vorliegt.
Ja.
Und dann denke ich so, also von mir aus können wir das machen, aber das hat sich ja jetzt nicht ausgewachsen. Also ich weiß nicht, was die glauben, was da passiert, dass das verschwindet. Also es ging so weit, dass ich bis in mein Masterstudium sozusagen ein neues Gutachten vorlegen musste, dass ich das wirklich habe, um einen Nachteilsausgleich zu kriegen. Und wir müssen ja mal ehrlich sein, es gibt gar keine so richtigen Diagnostikmittel bis in dieses Alter. Also es hört ja einfach irgendwann auf. Keine Ahnung, wie sie sich das vorstellen, die Hochschulen zum Beispiel.
Naja, also ehrlich gesagt bin ich ja da, wie du weißt, sehr liberal. Und wenn jetzt jemand eben eine Leserechtschreibschwäche hat, dann prüfe ich diese Unterlagen und dann spreche ich mit der Person und dann kann ich das eben auch fachärztlich attestieren. Mhm. Was soll denn der Scheiß? Natürlich, es gibt eben unglücklicherweise keine Leserechtschreibtests für 28-Jährige, weil dann ist die Schule halt abgeschlossen und dann ist der Leserechtschreibtest das Leben. Und wenn die 28-Jährige dann immer noch nicht Hund schreiben kann dann hat die eben vermutlich immer noch die Legasthenie, wegen der sie in der Schule schon jahrelang sonderpädagogische Förderung gehalten hat. Also ja, das ist echt so.
Ja, und das ist ein Moment, also da würde ich mir für die Schulen echt wünschen, dass sie anfangen zu verstehen, dass sich das nicht verwächst. Also wir müssen nicht Kinder alle 2 bis 3 Jahre durch eine neue LRS-Diagnostik jagen.
Ja.
Also das finde ich einfach völlig irrsinnig. Also so, es gibt Kinder, ne, wo, und das merke ich bei mir auch, ich habe auch gute und schlechte Tage, ne? Auch daran merkt man das manchmal, konzentrationsmäßig zum Beispiel.
Ja.
Genau.
Ich hab manchmal so Briefe von dir und dann komme ich dann irgendwie zu dir und sage dann, oh Mann, was ist denn heute mit dir los? Was denn? Was du da auch immer geschrieben hast, also verstanden habe ich die Hälfte. Aber dann, also sozusagen jetzt sind ganz Ende Tage, wo ich dann so denke, Maren hat irgendwie schlecht geschlafen. Oder,
genau.
Also Maren, muss man sagen, ist großer Fan der irischen und englischen Kultur und Und sozusagen am Tag nach St. Patrick's Day kann es manchmal ein bisschen unkonzentrierter zugehen. So.
Da sollte ich keine Berichte schreiben.
Nein, lieber nicht, genau.
Genau. Also davon ist es abhängig. So, ne? Aber ich finde einfach, also das ist sowas, was ich mir wünschen würde. Und auch, ich weiß nicht, inwieweit noch sowas wie Laufdiktat in der Schule zum Beispiel.
Das gibt's noch.
Ja, wie schön. Wie habe ich das gehasst? Ich find's furchtbar. Also, ne, das ist sozusagen, wegen jedem bescheuerten Wort bin ich zu dieser Wand gelatscht. Ne? Und dann hatte ich die Hälfte.
Laufdiktate kannte ich nicht. Das habe ich, das ist neu und also sozusagen relativ neu, weil ich 20 Jahre alt. Und Laufdiktate erinnert mich immer an Laufmasche. Irgendwie an irgendwas irgendwie Falsches. Irgendwie so, das ist irgendwie der Strumpf ist kaputt irgendwie so.
Also für mich hätte man das als Sportunterricht durchgehen lassen können, weil ich sozusagen immer in Eiltempo für jedes Wort hin und her gelaufen bin. Und wenn dann noch schwierige Wörter waren, dann konnte ich mir immer nur 3 Buchstaben merken und dann wieder zurück. Also, ne, das kommt ja auch, also ist ja auch ein Teil davon, dass man sich so Sachen einfach auch dann nicht so gut merken kann, also Buchstaben und so. Und das, also furchtbar. Ich weiß überhaupt nicht, was das Ziel von Laufdiktaten sein soll. Verstehe, ja. Also so, ne? Und da würde ich mir wirklich...
Trimm dich fast in Gastelikerin, würde ich sagen. Genau, so.
Ja, wenn man noch ein paar Hürden einbauen würde, wo ich rüberspringe, weißt du?
Dann wärst du am Ende, genau, bei der Hürden-Nationalmannschaft. Genau.
Dann hätte ich eine Sportkarriere gemacht. Oh. ja, also das sind so Momente, da dachte ich mir so, wow. Das ist was ich würde jedem Lehrer wünschen, dass die anfangen zu verstehen, was das emotional für diese Kinder bedeutet. Mhm. Also das eine ist sozusagen das, was zu stehen, was man sieht, so, und aber was ist tatsächlich für auch neben anderen emotionalen Geschichten, die Kinder haben, aber dass es Kinder sind, die auch wirklich damit zu kämpfen haben, immer dagegen, dass sie nicht dumm sind. Ne? Also dieses Klischee tatsächlich ja in sich tragen, so, ne? Also nicht in sich tragen, aber schon auch einfach immer gegen ankämpfen. Und ich finde, das wäre was Wichtiges.
Ja, ja. Mit dem in sich tragen könnte man aber auch so stehen lassen, genau. So lustig, wie du dann sagst, ah nee, das habe ich gerade gesagt, aber ich will das jetzt aber nicht gesagt. Du warst ja, du warst in Irland, warst du, ne? Wie lange warst du in Irland?
4 Monate.
Okay.
5 Monate,
also jetzt nicht 4 Jahre, aber.
Nee, genau, ja. Ich habe da mein orthopädisches Praktikum im Rahmen der Ausbildung gemacht, ja.
Wie bist du da klargekommen? Das ist ja auch eine besondere Herausforderung. Also Menschen mit Legasthenie allgemein, so kenne ich das, schätzen, also sie mögen den Deutschunterricht schon nicht, mögen den Fremdsprachunterricht dann oft noch weniger.
Das stimmt, Englisch war jetzt auch nicht so. Aber in Englisch hatte ich eine ganz... ganz, ganz, ganz nette Nachhilfelehrerin, muss ich jetzt mal an der Stelle erwähnen. Die hat mich immer in Nachhilfe in Englisch unterstützt. Sie war super. Ich habe an der Stelle meine mündliche Stärke ausgenutzt. Ich habe, was sagte meine Anleiterin damals in Irland? Ich habe gefühlt 2 Wochen geschwiegen, was man sich bei mir fast nicht vorstellen kann. So. Dann war ich sozusagen wie ein Staubsauger, der ausspuckte. Also ich habe sozusagen erstmal mündlich alles aufgesaugt und dann sprachlich war das dann weniger eine Problematik. Also das habe ich dann gut hingekriegt und ich musste tatsächlich diesen Praktikumsbericht auch damals auf Englisch schreiben. Das war schon auch eine große Herausforderung, wobei man sagen muss, dass ich damals eine Lehrerin hatte an der Wannsee-Schule, die das wusste und die damit sehr... sehr gut umgegangen ist. Also die hat ganz klar gesagt, ich muss das in Englisch machen, weil meine Anleitung das ja natürlich auch lesen wollte.
Ach so, klar.
So, und er wurde auch benotet, aber es gab da, also wurde auch eine ganz softe Methode sozusagen für mich dann gefunden.
Okay. Und du bist hingegangen, weil du einfach so ein Fan vom Land bist, also
genau,
weil du einfach
ja.
so gerne da bist
ja.
und so.
Ja. Und es war also cool, also ich habe einfach unglaublich gerne in Dublin gewohnt, so, ja.
Ja, cool. ist schön, ne? Ich war da auch schon mal, es ist wie so eine Kleinstadt als Hauptstadt oder so,
ja,
also so
genau.
Habe ich das irgendwie empfunden.
Man kann es gut zu Fuß durchlaufen,
ja.
So, genau, ja.
Okay. Also das war, genau, das heißt, du so das war also sprachlich eigentlich nochmal eine besondere Herausforderung oder hast du dann dich damit rausgeredet, dass du ja Ausländerin bist und deswegen nicht so gut Englisch kannst?
Teils, teils. Okay. Teils, teils. Also manchmal hat man sich auch damit rausgeredet nach dem Motto, ich bin die deutsche Studentin, so. Aber meine englische Sprache hat es unglaublich gut getan. Also ich kann nur sagen, wirklich Englisch sprechen habe ich in dem Moment gelernt. Alles, was davor war, war irgendwie für die Katz tatsächlich so. Das hat man halt gemacht, weil man es irgendwie machen musste. Aber in der Zeit habe ich meine englischen Kenntnisse erworben, die so mir jetzt bis zum Masterstudiumgang sozusagen dann auch die das gebracht haben.
Genau, über Kenntnisse hinausgehende Kompetenz, ne, genau. Also so war es bei mir auch. Ich war immer der Beste in der Schule in englischer Sprache. Und dann bin ich ja 1990 nach New York gegangen und war dann auch erstmal schockiert zu erfahren, dass ich überhaupt kein Englisch kann. Also es war wirklich so, ich dachte so, das kann doch nicht sein. Ich war doch immer so gut in Englisch und das hat mir null genutzt. So, ich habe dann auch da das. Ja, Maren, wir sind jetzt leider schon am Ende unseres Podcasts. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Am Ende des Podcasts haben immer alle die Gelegenheit, mir eine Frage zu stellen, die sie schon immer mal einem Psychiater stellen wollten. Ist jetzt auch sehr erschwert, dadurch, dass wir einen sehr offenen Umgang miteinander pflegen. Du darfst auch eine Frage an einen Podcaster stellen, weil du darfst mir jetzt irgendeine Frage stellen, weil ich dich ja jetzt so ausgefragt habe.
Das überfordert mich hier gerade.
Du hast ganz viel Zeit, wir können alle Pausen rausschneiden.
Ach so. Ja, vielleicht, wahrscheinlich hast du die schon mehrere.
Spielt keine Rolle.
Wie kommst du auf die Ideen? Oder wie denkst du dir die Fragen aus?
Naja.
Weil du jetzt speziell, du hast dir ja wahrscheinlich schon ein paar Gedanken gemacht, was du mich fragen willst.
Klar. Ja, ist eine gute Frage. Hat mich noch keiner gefragt. Also ich glaube, es gibt dann bei mir so ein Interesse für das Thema und dann so ein, ich habe dann glaube ich selber so wie so ein Bild im Kopf davon, wie der Podcast laufen sollte. Und dann kann ich sozusagen, probiere ich dieses Bild auszumalen. Also es ist irgendwie cool. Also ich habe ein Gefühl dafür. Also so als ich hatte ja erstmal überlegt, ob ich dich einlade und habe mich dann aber dafür entschieden. Und dann habe ich eben eine Vorstellung, worüber wir alle sprechen wollen und dann kann ich dem folgen irgendwie. Das ist irgendwie zum Beispiel für mich wäre es ein großer Erschwernis, wenn ich so ein Stichpunkt Zettel hätte, weil ich dann immer denken würde, wenn er am Schluss dem Bild entspricht, dann ist alles gut. Das war schön, dich heute hier gehabt zu haben. Ich freue mich. Wir sehen uns ja doch sehr, sehr oft, weil wir täglich zusammenarbeiten dürfen. Das war sehr schön. Danke. Mein Name ist Jakob Hein und das war Verrückt. Verrückt wird produziert von mir, Jakob Hein, und ist eine Produktion von Bose Park Productions. Ausführende Produzentin ist Sue Holder und wir nehmen auf in den wunderbaren Studios von Bose Park. Wenn ihr uns unterstützen wollt, denkt bitte dran, Steady ist ein Portal, wo ihr dies tun könnt. Tschüss.